I was 11 and a half years old when the war started, so
ich war 11 Jahre alt, als der Krieg begann. Wir lebten im nördlichen Teil von Mitrovica. Meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder und ich. Es fielen Bomben, die Schulen waren monatelang zu, das Essen war knapp. Anderthalb Jahre hatte ich kein Fleisch mehr probiert.
Das ist Teuta. Sie ist Kosovo-Albanerin und sie kann sich noch gut an den einen Tag erinnern, der ihr Leben für immer verändert hat.
Serbians started entering in our homes, you know, they said that this is now our home. You're not allowed to live here.
Serbische Zivilisten kamen zu uns und sagten, das ist nicht mehr euer Zuhause, ihr müsst hier raus. Sie waren bewaffnet und brachen die Tür auf.
Ostblick, der Podcast über Osteuropa.
Hier sprechen wir mit echten Menschen von vor Ort, die uns aus ihrer Erfahrung berichten und mit Experten, die uns wichtige Hintergründe dazu liefern. Im Fokus wie immer die Frage, welche gesellschaftlichen Gräben gilt es zu überwinden und was bringt die Menschen letztendlich zusammen? Heute mit einem Deep Dive in den Kosovo. Die Balkanrepublik ist das jüngste Land Europas, nicht nur, weil sie erst 2008 gegründet wurde, sondern auch, weil die Bevölkerung noch total jung ist, im Durchschnitt 32 Jahre alt. Warum der politische Status des jungen Landes noch so umstritten ist und welche Zerwürfnisse das Verhältnis von Kosovo-Albanern und Serben bis heute krass belasten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Elena, eure Host. Cool, dass ihr dabei seid. Wir beginnen in Mitrovica, einer Stadt, die wie keine andere für den Kosovo-Konflikt steht. Denn bis heute ist sie in zwei Teile geteilt. Im Süden der Stadt leben Albaner, im Norden Serben. Eine Fußgängerbrücke in der Mitte verbindet die beiden Stadtteile. Und bis heute bewachen Einsatzkräfte der NATO diesen Übergang. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur statt der Mauer markiert ein Fluss die Grenze. An dieser Brücke, da stand auch schon mal Martin Lenz, der für das Hilfswerk Renovabis schon oft in den Kosovo gereist ist und uns in dieser Folge Rede und Antwort steht.
Mitrovica selber ist wirklich faszinierend. Die Brücke ist momentan nur durch Fußgänger, also diese berühmte Brücke, durch Fußgängerverkehr quasi zu überqueren. Aber gut, man kommt auch eben in den anderen Teil, in den serbischen Teil rüber. Ja, und im serbischen Teil fällt einem erstmal auf, dass die Schrift, das Alphabet kyrillisch ist. Man merkt, dass die Autos alle serbische Kennzeichen haben. Man ist auch eigentlich gut beraten, außer den Euros, mit denen man normalerweise sich einen Kaffee kaufen würde, vielleicht noch ein paar serbische Dinare in der Tasche zu haben. Letztendlich ist alles auf Serbien ausgerichtet. Die Schulabschlüsse gelten in Serbien, um dort zu studieren. Das Gesundheitssystem ist eigentlich mehr oder minder von Serbien aus am Leben gehalten, sprich die Medikamente kommen aus Serbien. Zum Teil gibt es auch richtige Unterstützung für die serbische Minderheit, also finanzielle Unterstützung für die serbische Minderheit aus Serbien, die im Kosovo wohnt.
Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen schräg, fast wie so eine Parallelgesellschaft. Also wir sprechen ja hier von einer serbischen Minderheit im Kosovo, einem albanischen Kleinstadt, der wiederum vorher ja auch zu Serbien gehört hat. Ziemlich verwirrend.
Ja, das ist strange, aber es ist natürlich, es spiegelt wieder, dass man aufgrund dieser Verletzungen, dieser Erfahrungen, die ja nicht weit in der Vergangenheit liegen, wenn man ehrlich ist, ja. 25 Jahre ist keine große Zeitspanne, aber man misstraut sich gegenseitig. Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach das Hauptproblem. Man hat sich wechselseitig so viel angetan, dass man keinerlei Vertrauen zueinander hat.
Eine Stadt, zwei Welten, zwei Verwaltungssysteme. Dieses Nebeneinander, das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Krieges, dessen Folgen bis heute spürbar sind. Kurz nach dem Krieg, der 1999 endete, kam es hier an dieser Stelle immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Viele Serben wurden aus dem südlichen Teil der Stadt vertrieben und umgekehrt viele Albaner aus dem Norden. Damals kam es zu gewaltsamen Enteignungen, so wie sie auch Teuta Kurti erlebt hat. An dieser Stelle schon mal eine Triggerwarnung. Wenn ihr euch mit Gewaltszenen gerade unwohl fühlt, dann könnt ihr dieses Kapitel auch gerne skippen.
When we heard people shouting in the corridor, my dad put a refrigerator in the door to block the door, you know.
Als wir Geschrei im Treppenhaus hörten, rückte mein Vater den Kühlschrank vor die Haustür. Es kamen serbische Zivilisten zu uns und sagten, das ist jetzt nicht mehr euer Zuhause, ihr müsst raus. Sie waren bewaffnet und brachen die Tür auf. Meine Eltern sagten, die Wohnung gehört ihnen und zeigten ihre Dokumente.
Here are my documents, and they entered in my flat, beating my mom, throwing her through the stairs down.
Aber die serbischen Männer schlugen meine Mutter, schubsten sie die Treppe runter. Ich rannte zu ihr und versuchte, sie zu beschützen. Sie schoben uns nach draußen, während mein Vater und meine Schwester noch in der Wohnung blieben.
Still stuck in the home. And me and my mom, we were all like, as you stay at your home with your home clothes, you know. But
wir hatten nur das an, wie wir zu Hause gekleidet waren. Nicht einmal Socken. Meine Mutter und ich liefen also barfuß durch die Gassen und hofften, dass uns keine Serben sehen. Wenn sie uns entdeckt hätten, hätten sie uns sicher gleich getötet.
Because they would recognize us that we're Albanian and they will.
Ich werde so emotional, wenn ich darüber rede, weil die ganzen Bilder in meinem Inneren hochkommen.
Tiuta und ihre Mutter schaffen es bis zur Fußgängerbrücke, da, wo die KFOR stationiert war. Eine internationale Einsatztruppe unter der Führung der NATO. Die Soldaten haben die beiden dann in eine nahegelegene Schule gebracht, die als Schutzraum umfunktioniert war. Dort trafen sie Stunden später auch Tiutas Schwester wieder.
Es war mitten in der Nacht, als wir in der Schule ankamen. Menschen weinten, suchten nach ihren Angehörigen. Viele waren verletzt. Es war schlimm.
Trying to find their loved ones, you know. Most of them were beaten up.
Wir erkundigten uns nach meiner Schwester. Als meine Mutter sie dann fand, fing sie an zu schreien, denn wir wussten ja nicht, dass sie noch am Leben war. Wo ist Papa, fragten wir dann. Sie berichtete uns, dass er mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus sei, weil er verprügelt worden war.
Tiutas Familie kehrt nicht mehr in ihre alte Wohnung zurück. Sie findet zunächst Unterschlupf bei Verwandten auf engstem Raum. Dieser Zusammenhalt gibt ihr Kraft bis heute. Doch vergeben kann sie das, was ihr und ihrer Familie damals angetan wurde, nicht. Kontakt zu Serben hat sie kaum. Von denen gibt es im Kosovo ohnehin nicht viele, nur etwa 5%. Die meisten leben in Nordkosovo, also nah an der Grenze.
In Pristina hört man schon mal Leute auf der Straße Serbisch reden oder im Einkaufszentrum. Beruflich hatte ich schon mal mit serbischen Kollegen zu tun. Das geht. Aber ein Serbe, der als Freund oder Nachbar auf einen Kaffee oder Tee vorbeikommen würde, das wäre für mich unvorstellbar.
Tiutas Geschichte ist ganz schön harter Tobak und sie lässt mich natürlich nicht kalt. Es tut mir leid, dass sie in ihrer Kindheit Gewalt und Flucht erleben musste und ich bewundere, dass sie es trotz all dem geschafft hat, eine starke, unabhängige Frau zu werden und so offen mit mir darüber zu reden. Ihre Geschichte zeigt mir aber auch, wie tief die Wunden sitzen. Und um zu verstehen, warum sich Albaner und Serben spinnefeind sind, müssen wir noch tiefer eintauchen, und zwar in die Geschichte des Kosovo. Dafür habe ich mir ja, wie erwähnt, den Martin eingeladen vom Hilfswerk Renovabis. Martin, wann würdest du denn sagen, hat diese Feindschaft schon begonnen?
Man kann es vermutlich an verschiedenen Zeitpunkten festmachen. Man kann ganz weit in die Vergangenheit gehen. Das wäre dann die Zeit des Osmanischen Reiches. Da war natürlich es tatsächlich auch so, dass gerade auch aus dem Bereich der Albaner sind viele zum Islam konvertiert. Während Serben oftmals einfach auch orthodox geblieben sind, da gab es gewisse, Unterschiede schon. Stärker ausschlaggebend aber für das, was wir heute sehen, ist es aber natürlich, dass das Kosovo oder der Kosovo war ein Teil Jugoslawiens. Ende der 80er Jahre ist Jugoslawien auseinandergebrochen und das Kosovo war zuerst zu Serbien dazugehörig, als ursprünglich autonom, selbstständig, aber dann viel stärker noch an Serbien angeschlossen, so nach dem Willen der serbischen Regierung. Das war für die Albaner, für die Kosovo-Albaner schwierig, weil sie befürchten mussten, dass sie Sprache, Kultur und Eigenständigkeit einfach verlieren. Und aus diesem Druck sind Konflikte entstanden, die sich zum Teil wirklich gewaltbeladen und belastet entladen haben. Es kam zu richtig gehenden Massakern von serbischen Sicherheitskräften an Albanern. Es kam zu einem bewaffneten Aufstand der Albaner. Es sind 13.000 Menschen innerhalb dieses Krieges gestorben und 800.000 Menschen mussten das Kosovo verlassen. Wenn man sich das vorstellt, damals waren ca. 2 Millionen Menschen im Kosovo wohnend, also die Hälfte des Landes mehr oder minder musste fliehen. Ja, und das Ganze kam erst zum Ende, als dann die NATO dort interveniert hat und die Vereinten Nationen haben dann bis 2008 das Kosovo unter der Verwaltung gehabt.
Dass die NATO im Jahr 1999 eingriff, ist bis heute super umstritten. Denn eigentlich gab es dafür kein Go der Vereinten Nationen und auch keinen Bündnisfall. Trotzdem bombardierte das westliche Verteidigungsbündnis fast 3 Monate lang Serbien und Montenegro aus der Luft, bis der serbische Präsident seine Streitkräfte aus dem Kosovo zurückzog. Die Begründung lautete damals, die gezielten Massaker an Kosovo-Albanern seien eine humanitäre Katastrophe und bei der dürfe man nicht tatenlos zusehen. Die Intervention dauerte genau 78 Tage. Auch deutsche Soldaten waren beteiligt. Danach übernahm eine internationale Friedenstruppe die Kontrolle. Dann allerdings mit UN-Mandat. Die KFOR oder auch Kosovo Force genannt. Die sollte für Stabilität sorgen und bis heute sind im Kosovo tatsächlich knapp 3.500 NATO-Soldaten stationiert, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen.
Das Kosovo hat ja eine heftige ausländische Militärpräsenz nach wie vor. Also dort sind Militärbasen von europäischen Staaten, von den USA. Also für mich ist es immer wieder irritierend, wenn ich dann von einer Kolonne von italienischen gepanzerten Fahrzeugen überholt werde, die eben dort auch ihre Soldaten stationiert haben und dass man nach wie vor die Integrität und die Souveränität des Kosovos quasi damit garantieren will. Und so wird mir das auch erklärt von Partnern, weil ich auch irgendwann gefragt habe, ist das für euch nicht komisch, dass da irgendwie deutsche Soldaten, italienische Soldaten, Ungarn, Amerikaner, ich weiß es nicht, bei euch irgendwie im Land sind und dort mit ihren Militärfahrzeugen bewaffnet durch die Gegend fahren. Und da meinen die, nee, ganz im Gegenteil. Das ist unsere Sicherheit. Wir fühlen uns da super sicher und super wohl, weil die garantieren, dass wir bestehen können, dass wir weiter bestehen können.
Die Menschen im Kosovo lieben Amerika. Im Stadtbild sieht man immer wieder amerikanische Flaggen. In Pristina gibt es sogar einen Bill Clinton Boulevard und ein riesengroßes Denkmal aus Bronze von Bill Clinton, weil er als US-Präsident die NATO-Intervention damals angeführt hat. Und diese Dankbarkeit für die Beendigung des Krieges ist nach wie vor groß. Aber wie geht es nun weiter mit der Beziehung zwischen Kosovo und Serbien? Denn das Verhältnis der beiden ist ja immer noch ziemlich angespannt. Bemühungen gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Zum einen sieht sich die EU in der politischen Vermittlerrolle. Denn beide Staaten wollen ja in die EU. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie den Konflikt klären. Zudem wurde beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Sondertribunal einberufen. Das soll der juristischen Aufarbeitung der Kriegsverbrechen dienen. Und natürlich gibt es auch niederschwellige Initiativen von diversen NGOs. Die versuchen, den zwischenmenschlichen, sozialen und kulturellen Austausch zwischen Serben und Albanern zu fördern. Aber insgesamt muss man sagen, dieser Prozess, der gestaltet sich echt schwierig. Und das liegt auch am politischen Status des Kosovo. 2008, da hat sich die Balkanrepublik nämlich als unabhängig erklärt. Bis heute erkennen aber über 100 Länder den Kosovo als Staat gar nicht an. Serbien an erster Stelle, aber auch Russland, China und sogar 5 EU-Mitglieder, darunter Spanien oder Rumänien. Aber woran liegt das und warum tun sich diese Länder so schwer mit der Anerkennung? Ich hake nach bei Martin.
Ich denke, dass es bei einigen einfach eine Art von Allianzen gibt. Wenn quasi ein wichtiger Staat, mit dem man befreundet ist, das Kosovo nicht anerkennt, dann kann ich es auch nicht anerkennen. Bei anderen Staaten mag es auch so sein, dass natürlich man selber gewisse Diskussionen um Selbstständigkeit von Landesteilen hat, von Minderheiten, von nationalen Minderheiten, dann ist das Kosovo letztendlich möglicherweise ein schlechtes, in Anführungszeichen, ein schlechtes Beispiel dafür, dass ein Teil des Landes sich plötzlich unabhängig erklärt Man hat deswegen einfach ja, gewisse Befürchtungen, dass wenn man dann das Kosovo anerkennen würde, man dann quasi ein Beispiel geben würde, dass es trotzdem zulässig und erlaubt ist. Wenn ich auf Rumänien gucke, Rumänien habe ich natürlich eine große rumänische Mehrheitsbevölkerung, aber ich habe auch eine starke ungarische Minderheit dort. Wenn ich auf Spanien gucke, da gibt es ja Diskussionen um die Katalonen zum Beispiel, die immer wieder Unabhängigkeitsbestrebungen auch haben. China, Taiwan natürlich. Also das sind alles Geschichten, die da mit reinspielen.
Die Flagge des Kosovo ist übrigens blau und darauf sind 6 Sterne zu sehen, die über einer goldenen Landkarte prangen. Diese Sterne stehen für die verschiedenen Völker im Kosovo. Albaner, Serben, Bosniaken, Türken, Roma und Gorani als die Minderheiten. Die größte ethnische Gruppe im Kosovo sind aber definitiv die Albaner. Und das ist nochmal wichtig zu betonen, weil sich die meisten Kosovaren als Albaner identifizieren.
Das ist auch eine Besonderheit, die mich am Anfang wirklich irritiert hat, als ich angefangen habe, ins Kosovo zu reisen, dass die albanischsprachige Bevölkerung des Kosovos normalerweise von sich als Albaner spricht. Und man denkt sich, na Moment, habe ich mich jetzt im Land geirrt? Das ist doch ein paar Kilometer weiter südlich. Ja, es gibt dort ein Land, Albanien. Ist tatsächlich aber es bezieht sich auf die Ethnie, es bezieht sich auf die Volkszugehörigkeit. Und für die Kosovaren ist es wichtig, dass sie Albaner sind und dass sie eben zu ihren Brüdern und Schwestern, sage ich mal, in Albanien, aber auch in Nordmazedonien und Montenegro und so weiter gehören, wo es eben auch albanische Bevölkerungsteile gibt.
Wo wir jetzt schon mal bei sprachlichen Feinheiten sind, Martin, heißt es eigentlich der oder das Kosovo? Ich habe im Netz nämlich beides gelesen und wir haben, glaube ich, auch schon beides hier gesagt.
Man kann beides sehen und ich denke, es ist politisch auch verschieden aufgeladen. Prinzipiell ist, wenn wir von Kosovo sprechen, das ein Stück weit eine Abkürzung. Die deutsche Übersetzung wäre Amselfeld und es wäre Kosovo-Polje. Und es wird aber tatsächlich nur Kosovo genannt. Und je nachdem, ob man sich auf das Amselfeld oder der Kosovo bezieht, ist es quasi verschieden einfach zu finden.
Aber mit der Kosovo liege ich nicht komplett daneben.
Das passt.
Okay. Wenn wir hier so viel über Krieg und Krisen reden, dann kann ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Eindruck entstehen, na, die Stimmung da im Land ist nur schlecht oder nur ernst oder wütend. Aber es gibt ja bestimmt auch sehr viele sehr schöne Ecken, die man da erkunden kann. Was würdest du jemandem empfehlen, der das Land bereisen, kennenlernen will?
Meine Erfahrung ist, dass die Menschen im Kosovo sehr gastfreundlich sind. Und das bezieht sich sowohl auf die Städte als auch auf dem Land. Sehr viele Leute haben einfach Interesse an einem, wenn man vorbeikommt. Und wenn man dann selbst auch eine gewisse Offenheit hat, dann entwickelt sich in 0,0 ein Gespräch. Man sollte sich auf alle Fälle, würde ich sagen, Städte angucken. Pristina, klar, muss man sich angucken, ist eine junge, lebendige Stadt, da ist was los, kann man auch nicht weggehen. Es sind auch ein paar architektonisch ganz interessante Gebäude dabei. Interessanter ist mit Sicherheit die ältere Stadt Prizren. Dort gibt es wirklich, sag ich mal, ja, fast schon an die Türkei erinnernde Architektur. Kommt natürlich aus der Zeit, als das Osmanische Reich sich auch quasi über das Gebiet des heutigen Kosovos erstreckt hat. Ja, das ist wunderschön. Da fließt ein kleiner Wildbach durch oder ein Fluss durch. Und da gibt es Brücken drüber, die sind total pittoresk. Da kann man sich ins Café setzen. Da hat man einen Hauptplatz quasi vor der Moschee dort. Und da ist es wirklich ganz, 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 ganz toll. Überhaupt Cafés, das wäre mein Tipp. Das wäre mein Tipp. Also für jemanden wie mich, der gerne Kaffee trinkt, auf alle Fälle unbedingt dahin gehen. Weil im Café kommt man auch mit Leuten relativ schnell in Kontakt.
Jetzt aber genug vom Reisetalk und nochmal zurück zu Teuta, die habt ihr ja schon am Anfang der Folge kennengelernt. Sie war ein Kind, als der Krieg ihr Leben auf den Kopf gestellt hat und ich wollte wissen, wie ihre Geschichte denn weiterging und wo sie heute steht. Mit 15 ist Teuta mit ihren Eltern nach Pristina gezogen, denn sie hatte einen großen Traum, Sängerin werden. In Albanien nahm sie an einer Talentshow teil und schaffte es auf den 2. Platz. Danach studierte sie Gesang und es folgten Anstellungen in der Philharmonie und an der Oper von Pristina. Ihr Trauma vom Krieg verarbeitet Teuta auch in ihrer Musik.
If
Als Musikerin kannst du die traurigsten Momente in etwas Schönes verwandeln. Das ist das Magische an der Musik.
It's the magic of music.
Tiuta ist im Kosovo und in Albanien ein kleiner Promi. Auf YouTube kann man viele von ihren Fernsehauftritten ansehen. Eine charismatische Sängerin mit schwarzen Haaren und einer Wahnsinnsausstrahlung. Mittlerweile steht sie allerdings seltener auf der Bühne, weil sie drei Kids hat und ihre Fähigkeiten weitergeben will an die nächste Generation. Unter anderem unterrichtet sie Gesang, Klavier und Musiktheorie an der Don Bosco-Schule in Pristina. Eine Privatschule, betrieben vom Salesianerorden und mitfinanziert von Renovabis.
I started working in Don Bosco School for about 6 years.
Ich arbeite seit 6 Jahren an der Don Bosco-Schule. Was ich meinen Schülern zu vermitteln versuche, ist, zuzuhören und den anderen zu respektieren. Wenn du Respekt zeigst, auch wenn du ihn nicht magst, schaffst du es überall. Was ich aus meiner Biografie gelernt habe, es ist alles in dir. Du musst nur dran glauben.
Rund 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Don Bosco-Schule in Pristina. Und sie ist so gefragt, dass Eltern für die Anmeldung ihrer Kinder teils tagelang vor dem Gebäude kampieren. Die Plätze sind nämlich begrenzt und Bildung ist in dem wirtschaftlich abgehängten Land ein hohes Gut. In internationalen Vergleichsstudien wie PISA zum Beispiel schneiden die kosovarischen Schülerinnen und Schüler schlecht ab. Gleichzeitig ist Korruption im Bildungssystem ein Riesenthema, denn an staatlichen Einrichtungen sind Schmiergelder für gute Noten keine Seltenheit. Die kirchlich getragene Don Bosco-Schule will dagegen steuern. Sie lehnt Bestechung strikt ab und steht für transparente und faire Bildungsstandards.
Die Schule zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eben nicht darum geht, wer am meisten Schulgeld zahlen kann. Also nicht nur die Reichen und Wohlhabenden können dort ihre Kinder irgendwie in die Schule schicken, sondern es gibt eben auch eine Unterstützung und ein Stipendienprogramm, sodass zum Beispiel auch Kinder aus ärmeren Familien dort ihre Kinder hinschicken können. Wenn die motiviert sind, wenn die gut sind, können die dorthin gehen. Das Gleiche gilt für Kinder aus Minderheiten. Also es gibt eine kroatischsprachige Minderheit, es gibt eben Roma, Aschkali und Ägypter. Und alle die haben die gleichen Chancen, weil man eben nicht nach Einkommen selektiert oder nach Einfluss und sonstigen Möglichkeiten, die die Eltern hätten.
Der Kosovo zählt zu den ärmsten Ländern in Europa. Viele junge Menschen zieht es nach der Schule erstmal ins Ausland. In den vergangenen 15 Jahren hat fast ein Drittel der Bevölkerung dem Land den Rücken gekehrt. Es gibt nur wenig Industrie und kaum spannende Jobs. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Sie liegt bei knapp 50%. Doch wie blicken die Schülerinnen und Schüler der Don Bosco-Schule selbst auf ihre Zukunft? Hier ein kleines Stimmungsbild aus Klasse 8.
Ich will Menschenrechtsanwältin werden. Ich möchte Menschen helfen, deren Stimme nicht gehört wird, und mich für Gerechtigkeit einsetzen. Denn das System ist von Korruption unterwandert.
Ich würde gerne Musikproduzent werden, denn mein Vater war auch Musikproduzent. Ich will ein eigenes Studio eröffnen und die Musikszene im Kosovo verändern. Wenn ich erwachsen bin, werde ich auf jeden Fall im Kosovo bleiben.
Familie und Freunde sind für mich im Leben am wichtigsten. Aber es wäre gut, für mich ins Ausland zu gehen, vor allem für das Studium.
Ich möchte Tierarzt werden, weil ich Tiere mag. Für den Kosovo wünsche ich mir, dass wir alle erfolgreich werden und noch gebildeter, damit wir unser Land nach vorne bringen können. Der Kosovo ist jung, baut sich gerade noch auf. Ich hoffe, wir sind irgendwann ein Land wie alle anderen.
Kosovo, das jüngste Land Europas mit einer konfliktreichen Vergangenheit. Misstrauen, Angst, die fehlende Versöhnung, all das prägt die Gesellschaft bis heute. Der Blick in die Vergangenheit hat gezeigt, wie schwer Zusammenhalt sein kann und gleichzeitig, wie wichtig er ist für die Zukunft eines Landes. Denn viele, vor allem junge Menschen, wünschen sich ein freies und gerechtes Land. Ein Land, in dem es sich lohnt zu bleiben und ein Land, das sie mitgestalten können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne, damit ihr auf keinen Fall etwas verpasst. In der nächsten Episode dreht sich nämlich alles um Moldau, natürlich um die politisch angespannte Lage, aber auch um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Land seine junge Generation verliert. Ich heiße Elena, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.
Ostblick, der Podcast über Osteuropa. Eine Kooperation von domradio.de und Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für die Menschen in Mittel- und Osteuropa.